Ja, hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder zuhört. Ich bin aus der Sommerpause zurück, endlich. Und gleich geht es los mit einer Sonderausgabe dieses Podcasts, denn ich war vor kurzem ein paar Tage in Ungarn unterwegs. Ich gebe es zu, das Weinland Ungarn, das war für mich vorher ein ziemlich weißer Fleck auf meiner inneren Weinweltkarte. Klar, Tokaja hatte ich vorher schon mal probiert, diesen weltberühmten Süßwein, der aus spät geernteten, edelfaulen Trauben gemacht wird. Dann habe ich auch noch wilde Geschichten über Erlauer Stierblut im Kopf, also einen dieser raren Importrotweine, die es auch mal in der DDR zu kaufen gab und der immer sehr beliebt war, wenn es ihn mal zu kaufen gab. Ja, und auf der Prowein habe ich vor Jahren mal eine Keck-Frankosch Masterclass mitgemacht. Das ist ja die Rebsorte, die in Österreich und anderswo auch als Blaufränkisch bekannt ist oder als Lemberger bei uns. Ungarischer Furmint ist mir auch schon mal ins Glas geschwappt, und zwar vom ehemaligen Berliner Anwalt Horst Hummel, der sich ja vor bald 30 Jahren, glaube ich, auf der Suche nach seinen Vorfahren ein Weingut in Wilany in Südungarn gekauft hatte, auf dem er Naturweine produziert. Ja, aber das war es dann auch schon. Und entsprechend gespannt war ich, endlich einmal dorthin zu reisen. Was ich dort erlebt und probiert habe, davon handelt diese Folge. Diesmal habe ich keinen Gast bei mir, aber dafür kommen gleich mehrere Menschen aus diesem faszinierenden Weinland zu Wort, die ich vor Ort getroffen habe und die ich ein bisschen befragt habe. Freut euch also auf eine Sonderausgabe von Die letzte Flasche mit Unterstützung von Wines of Hungary.
Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Super, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Anlass für meine Reise nach Ungarn war ein großer Weingipfel in Budapest, den das ungarische Weinmarketing für Mitte September organisiert hatte. Eingeladen waren da fast 150 internationale Weinfachleute, vor allem Importeure und Händler und Einkäufer, aber eben auch Journalisten, Podcaster, Sommeliers und Gastronomen. BOR 2025 hieß dieses Gipfeltreffen, das erst zum zweiten Mal überhaupt stattgefunden hat. Und damit lernt ihr auch schon das erste und wahrlich nicht das letzte ungarische Wort in diesem Podcast. BOR ist nämlich ungarisch für Wein, BOR, BOR. Die Teilnehmer an diesem Weingipfel, die kamen wirklich aus allen Ecken der Welt. Deutschland war mit über 20 Leuten besonders stark vertreten, aber auch Großbritannien, die Skandinavier, die Polen, die baltischen Länder, Amerikaner, Kanadier habe ich gesehen, Japaner, Koreaner, sehr lustige und Chinesen. Wir alle waren in einem großen Hotel in der Innenstadt untergebracht, so ein bisschen jugendherbergsmäßig. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Geschnatter in der Lobby war, wenn man sich dort in immer wieder wechselnden Gruppen zu den einzelnen Programmpunkten getroffen hat. Unglaubliche Lautstärke, ohrenbetäubend. Für uns gab es ein perfekt organisiertes Programm, mehrere Kurztrips in die einzelnen Weinregionen und einen zweitägigen großen Weingipfel in Budapest, eben mit Seminaren, mit Verkostungen und natürlich viel Gelegenheit fürs Networking, für Gespräche. Und dazu noch ein wirklich tolles Rahmenprogramm. Es gab Stadtführungen und Streetfood-Touren. Es gab ein Weinbar-Hopping. Man durfte in ein Spa und als Höhepunkt noch das 34. Budapester Weinfestival mit über 200 teilnehmenden Weingütern. Das war rund um den Burgpalast, also den ehemaligen Sitz der ungarischen Könige, da hoch oben über der Stadt und der Donau. Fantastischer Blick von der Budaer Seite auf die Peschter Seite. Ich habe wirklich schon viele Weinreisen mitgemacht, aber organisatorisch war das hier mit Abstand das Anspruchsvollste, was ich je erlebt habe. Wirklich Hut ab vor dem ganzen Team von Wines of Hungary, die dieses Megaspektakel ausgeklügelt und damit ja auch überhaupt erst möglich gemacht haben und die dabei wirklich großzügige, nette, lustige Gastgeber waren. Also vielen, vielen Dank oder wie man auf Ungarisch sagt, Köszönöm. Könnt ihr auch nochmal mit mir zusammen probieren? Köszönöm. Ja, um jetzt ein bisschen reinzukommen und das Weinland Ungarn ein bisschen besser zu verstehen, habe ich euch ein paar Zahlen über den ungarischen Weinbau rausgesucht. Guck gerade, wo habe ich die? Hier. Also, es gibt sechs große Weinregionen, die heißen Balaton, Pannonien, Oberpannonien, Donau, Oberungarn und Tokaj. Und die unterteilen sich nochmal in insgesamt 22 Weinanbaugebiete. Ungarn hat ungefähr 65.000 Hektar Rebfläche, die von 32.000 Winzern bewirtschaftet werden. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Die durchschnittliche Betriebsgröße ist also recht klein. Zu 70% wachsen in Ungarn weiße und zu 30% blaue Trauben. Es gibt über 220 zugelassene Rebsorten, davon 55 autochtone. Und alle diese Trauben haben etwas gemeinsam, sie tragen ziemlich unaussprechliche Namen. Glaubt ihr mir nicht? Dann hört jetzt mal genau zu. So hören sich die typischsten weißen Rebsorten an, wenn man Ungarisch kann, wie Esther von Wines of Hungary, die sie mir eben vorgelesen hat.
Asszú, cserszegi fűszeres, ezerjó, furmint, jufark, házslevelű, királylányka, kéknyelű, kövidinka, lányka, olasz rizling, rajnai rizling, sárga muskotáj, szamorodni, szürke barát, tramini.
Na, habt ihr was erkannt? Furmint vielleicht und Tramina? Ja, und Riesling kam gleich zweimal vor. Einmal Ollas Riesling oder Welsch Riesling, wie er in Österreich heißt. Die Sorte ist ja auch in Kroatien, Slowenien, Rumänien verbreitet. Und dann noch der Rheinai Riesling, also übersetzt der Rhein Riesling. Nur einer davon ist wirklich identisch mit unserem deutschen Riesling, nämlich der Rhein Riesling. Der Ollas Riesling oder der Welsch Riesling, das ist eine ganz eigenständige Rebsorte, die auch genetisch nichts mit unserem Riesling zu tun hat. Was ich interessant fand, Ollas bedeutet im Ungarischen italienisch, was darauf hindeutet, dass diese Rebe eben früher irgendwie als fremd oder mit italienischem Ursprung angesehen wurde. Ollas Riesling ist eine der meist angebauten und beliebtesten Weißweinsorten in Ungarn, also praktisch in jeder Weinregion zu finden. Und deshalb bekommt er auch jetzt und hier seinen Auftritt, denn jetzt kommt erstmal der Punkt, den ihr alle kennt und auf den ihr alle wartet, an dem wir hier bei Die letzte Flasche etwas ins Glas bekommen. Und von dieser Tradition weiche ich auch nicht ab, nur weil mir heute kein Gast gegenüber sitzt. Es gibt einen 2023er Ollas Riesling vom Weingut Doboschi am Plattensee, einem modernen Biobetrieb, den wir auch im Rahmen der Reise besucht haben. Und den schenke ich mir erstmal ins Glas. Ja, von der Farbe würde ich sagen eher gelblich, ja, nicht mehr grünlich, schon gelblich. In der Nase, ganz interessant, kommen für mich zuerst mal so ein bisschen exotische Früchte, sowas wie Banane, vielleicht auch Guave, dahinter aber auch Zitrus, also Zitrone, vielleicht grüner Apfel. Ja, im Mund ganz, ganz fruchtig, ganz frisch, unkompliziert würde ich sagen. Der Wein war wohl zur Hälfte in 500 Liter Holzfässern. Das merkt man auch ein bisschen. Es gibt so einen leichten Schmelz, der dem Wein auch irgendwie gut tut, ihn noch ein bisschen abrundet. Ist jetzt kein Riesenwein, kostet ab Hof zwischen 8 und 9 Euro. Ich würde mal sagen, unkomplizierter, trockener Wein, der auch gut zum Essen passt. Und viele sagen auch, der Ollas Riesling mit seiner Säure, der ist also bestens geeignet für Frötsch, ein neues ungarisches Wort für eure kleine Vokabelliste. Frötsch ist die ungarische Variante der Weinschorle, von der es absurd viele Varianten gibt, wie wir auf dem Weingipfel dann gelernt haben, mit sehr lustigen Namen, je nach Mischungsverhältnis von Wasser und Wein. Da gibt es die Halbliterschorle Hausmeister, zwei Teile Wasser und drei Teile Wein. Oder ein Vizehausmeister, drei Teile Wasser und nur zwei Teile Wein. Also der Vizehausmeister kriegt ein bisschen weniger Wein, ein bisschen mehr Wasser. Es gibt aber auch eine 1-Liter-Schorle mit 9 Teilen Wein und einem Teil Wasser. Okay, wer es braucht, ja, fast eine Maß. Die heißt Krutschfrötsch. Krutsch nach dem berühmten ungarischen Schriftsteller Gyula Krutsch, der für seine Liebe zum Wein bekannt war. Hier in meinen Ollas Riesling im Glas kommt aber auf jeden Fall kein Wasser. Bevor wir zu unserem zweitägigen Fieldtrip an den Balaton gefahren sind, also an den Plattensee, Mitteleuropas größten Binnensee, da gab es erstmal viel Fachwissen auf dem Weingipfel in Budapest. Und auf drei Themen aus diesem wirklich pickepackevollen Tag würde ich hier gerne eingehen und so ein paar Essentials aus diesen Masterclasses mit euch teilen, weil ich es wirklich interessant fand. Die drei Themen wären eben Schaumweine aus Ungarn, vulkanische Böden und Rotwein. Und vielleicht fangen wir mit den Bubbles an, oder wie es auf Ungarisch heißt, mit Buborek, was mir vorher gar nicht so klar war. Ungarn hat tatsächlich schon gut 150 Jahre Tradition in der Sektherstellung. Die Geschichte beginnt wohl mit einem gewissen Josef Törley, und zwar ein Ungar, der in Reims in der Champagne gelernt hatte, wie ja auch viele Deutsche dorthin gegangen sind, um die Champagnerherstellung zu lernen, und der dann 1882 in Etiek, ganz in der Nähe von Budapest, die erste größere Sektkellerei gegründet hat, die es auch heute übrigens noch gibt. Anfang des 20. Jahrhunderts waren diese Törley-Sekte super beliebt in Amerika und Australien, aber man fand sie eben auch in Paris, in Berlin und Kopenhagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Törley dann verstaatlicht und musste dann in den Hochzeiten in den 1980er Jahren bis zu 30 Millionen Flaschen im Jahr in die Sowjetunion liefern, aber auch nach Westeuropa. Heute sind sie wieder auf dem Qualitätspfad, auch wenn sie immer noch 17,4 Millionen Flaschen im Jahr produzieren, also ist ein richtig großer Player. Erzählt hat uns das alles Peter Thü, ein bekannter Sommelier aus Ungarn, der auch länger in der Schweiz gearbeitet hat und deshalb sehr gut Deutsch spricht. Und ihn habe ich gefragt, was für ihn die interessanteste Sektregion in Ungarn ist.
Ich würde sagen, es ist Etiek in der Nachbarschaft von Budapest. Und die Grundsache ist, dass der Boden ziemlich ähnlich ist zu der in Champagne. Also Kalkstein, Kreide. Und es ist auch nahe zu der ungarischen Hauptstadt, zu Budapest. Und das hilft bei dem Vertrieb auch. Und Budapest hat auch, einige Teile von Budapest haben Keller, wie auch ähnlich sind zu jenen in Champagne. Also Etiek ist eine Cool Climate Region, sehr windig, ja, ziemlich kalt im ganzen Jahr. Und deshalb ist das gut für die Säure, damit die Zucker nicht so hoch gehen. Also ich würde sagen Etiek.
Etiek, also die Besonderheit dieser Region, also vor den Toren Budapest, ist auch, dass hauptsächlich mit Burgundersorten gearbeitet wird, also Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc. Für mich als Schaumwein-Fan kamen die spannendsten Sekte dieser Reise aber dann doch noch aus zwei anderen Regionen. Der eine stammte aus Tokaj, ganz im Nordosten Ungarns, eben eher für Süßwein bekannt. Von dort haben wir eine Sekt-Cuvée aus dem Hause Sauska probiert, schreibt sich aber Sauska, spricht sich Sauska. Und in dieser Cuvée waren 70% Fourmint mit Pinot Noir und Chardonnay verschnitten. Ich würde sagen, ein waschechter Terroir-Sekt, den man vor allen Dingen seine vulkanischen Böden anmerkte. Der hatte so eine wunderbare Mineralik von nassem, warmen Stein und dazu diese für Fourmint ganz typische Quittennote, etwas Brioche und einen extrem langen Abgang. Und mein zweiter Geheimtipp für euch wären dann noch die Sekte von Kreinbacher mit EI, Kreinbacher aus dem ebenfalls vulkanisch geprägten Schomlo. Wir durften deren super elegante Top-Cuvée Egoist aus dem Jahr 2017 verkosten, zur Hälfte aus Chardonnay und Fourmint. Und die hat mich mit ihrer rauchigen Mineralität und diesen sehr feinen Agrumennoten, Zitrus-Grapefruit-Noten richtig begeistert. Aber auch die Einstiegsqualitäten von Kreinbacher, die habe ich dann zwei Tage später nochmal probieren können am Stand auf dem Budapester Weinfest. Die haben mir auch super gefallen mit ihrer präzisen, ultraschlanken Machart. Für mich klar das Beste, was Ungarn derzeit an Schaumwein zu bieten hat. So, jetzt sind wir schon über die Bubbles langsam, aber sicher in das für mich größte Thema, das übergreifendste Thema dieser Reise hineingeschlittert, nämlich Ungarns vulkanisches Terroir. Die Organisatoren hatten für dieses Thema eine echte Koryphäe verpflichtet. John Sabo, der Master Sommelier aus Toronto in Kanada, hat nicht nur das Standardwerk über Volcanic Wines weltweit geschrieben, er hat auch einen ganz persönlichen Bezug zu Ungarn.
My connection to Hungary is that my father was born in Budapest, left in 1956 like so many other Hungarians, ended up in Canada, married my mother, who's a Canadian, and I've maintained a pretty strong link to the homeland.
Ja, ihr wisst es ja, ungefähr 200.000 Ungarn, die verließen im Herbst 1956 innerhalb weniger Monate ihr Land, vor allem in Richtung Österreich, nachdem der ungarische Volksaufstand von den sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen worden war und Johns Vater, der war eben auch unter diesen Flüchtlingen. John hat dann beim Wine Summit erstmal allgemein über Vulkane und wie sie sich bilden gesprochen. Das erspare ich mir hier, empfehle aber sein Buch über Volcanic Wines. Allein das Gebiet Tokaj hat ja hunderte von erloschenen Vulkanen zu bieten, aber auch am Rande des Pannonischen Urmeeres stehen mächtige Lavakegel. Das sind eben Reste von ehemals unter Wasser ausgebrochenen und erstarrten Vulkanen. Das Pannonische Urmeer, das war ein flaches Binnenmeer, das im Miozän, also vor gut und gerne 10 bis 5 Millionen Jahren, das Gebiet der heutigen Pannonischen Tiefebene bedeckte, also größtenteils Ungarn. Das Wasser, das ist da zwar längst verschwunden, aber die Reste der Vulkane sind eben noch da und an deren Hängen und auf deren Erosionsböden, da stehen Weinreben, die von dieser Mineralik geprägt werden. Und das schmeckt erstmal gewöhnungsbedürftig, sagt John Sabo.
I would start out by saying that if you've never tasted wine before, maybe don't start with volcanic wines because they can be kind of severe, they can be austere, they're not soft and easy and fruity and, you know, necessarily even all that lovable. It's kind of like a next level. It's like tasting an olive for the first time, you know. It's like, oh my God, that's the strangest flavor. And then, you know, 10 olives later, you love olives. Volcanic wines are kind of like that.
Also er meint, man sollte vielleicht nicht gerade mit Vulkanweinen ins Weintrinken einsteigen. Sie können nämlich etwas streng wirken. Karg, nicht weich, nicht sofort charmant. Er sagt, es ist ein bisschen so, wie wenn man zum ersten Mal in eine Olive beißt und denkt, was ist das denn? Aber nach 10 Oliven mag man sie dann plötzlich. Und so ähnlich ist es eben auch mit vulkanisch geprägten Weinen. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, wie er das Potenzial ungarischer Vulkanweine einschätzt, und das hat er geantwortet.
Hungary is fascinating from the perspective that it has quite varied and widespread volcanism, a terrific range of indigenous grape varieties that don't grow in too many other parts of the world. I'm talking about Furmi, Harslevelő, Kéknyelő, Jufar, Olasz Riesling, these sort of Carpathian Basin varieties that are interesting in their own right. And then there's a 2000-year history of winemaking, so they're not starting from scratch.
Ich fasse nochmal zusammen. Ungarn, sagt er, hat vielfältigen und weit verbreiteten Vulkanismus zu bieten, eine Menge autochthoner Rebsorten, die auf diesen Böden besonders gut gedeihen, und es gibt eben eine 2000 Jahre alte Weinkultur. Sie starten eben nicht von null, sondern bringen viel mit. Aber John, nochmal, wie schmecken Vulkanweine denn nun eigentlich?
They tend to be more savory than fruity, you know, dividing the world into two big hemispheres of style. And with that higher acid, whether measurable or just perceived, and this kind of salty flavor and this grittiness. I mean, they're salty, they're gritty, and they got intensity and power and flavor depth.
Er sagt, die Vulkanweine, die schmecken meist mehr herzhaft als fruchtig, die zeigen eine ausgeprägte Säure und die bringen mit ihrer salzigen Note und ihrem festen Grip Kraft und Tiefe ins Glas. Ich finde, das hat er ziemlich gut zusammengefasst. Das sind also keine Weine, die nur so vorbeiplätschern. Die haben Charakter und bleiben im Kopf. Am besten verstanden habe ich das bei einem Wein, den ein anderer Kanadier mit ungarischen Wurzeln im Weingebiet Badacsony macht. Nämlich Robert Gilvesi vom gleichnamigen Weingut Gilvesi. Sein George, so heißt die Cuvée, wächst an den Hängen eines 4 Millionen Jahre alten erodierten Vulkans am Plattensee, dem St. Georgsberg. Und die Cuvée enthält die drei traditionellen Rebsorten des Balaton, nämlich Furmint, Riesling und Olas Riesling, und wurde dann in verschiedenen Gebinden ausgebaut, Betoneier, 500 Liter Holzfässer, Stahltanks. Ich fand, er duftete nach Mandarinen und Blüten und es schmeckte pfeffrig, auch so ein bisschen rauchig, feuersteinig und hatte diese wirklich mundwässernde Salzigkeit, die so einen Wein vom Vulkan zum perfekten Essensbegleiter macht. Das Ganze noch bei leichten 12% Alkohol. Bevor ich jetzt aber hier noch weiter in Schwärmen gerate, nehme ich noch einen Schluck von meinem Olas Riesling und mache lieber einen harten Cut und komme jetzt zu den ungarischen Rotweinen. Über zwei Rebsorten möchte ich kurz sprechen, die für mich nach dieser Woche die ungarische Rotweinwelt am besten charakterisieren. Nämlich einerseits den Keck Frankos, Blaufränkisch, Österreich oder Lemberger bei uns in Württemberg, und andererseits den Kadarka. Zuerst mal Keck Frankos, eine natürliche Kreuzung aus blauer Zimmettraube und weißem Heunisch, also hier ein bisschen Nerdwissen für euch. Forscher haben herausgefunden, dass der Ursprung dieser bereits vor 1750 nachgewiesenen Sorte wahrscheinlich in der Untersteiermark ist, also dem heutigen Slowenien. Und der Keck Frankos ist in Ungarn ja fast schon ein Star, würde ich mal sagen, unter den Rotweinsorten. Er gehört zu den beliebtesten und wird auch richtig viel angebaut. Auf dem Weinsummit habe ich mir dazu einen echt ungewöhnlichen Gesprächspartner geschnappt, einen ehemaligen professionellen Footballspieler, genauer gesagt Jörg Lörens Junior, der zusammen mit seinem Vater das Weingut St. Andrea führt. Die beiden haben gut 50 Hektar in der Weinregion Eger im Norden Ungarns. Das ist dieses Gebiet, das vor allem wegen Erlauer Stierblut viele kennen dürften. Diese legendäre Cuvée, die wird aus verschiedenen roten Rebsorten gemacht, unter anderem Keck Frankos, aber auch Merlot, Kadarka, Pinot Noir und Cabernet Franc. und stand eben vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg bis Ende Ostblock für schwere, für billige Massenware. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis jetzt engagierte Winzer Stück für Stück das alte Image losgeworden sind. Heute sieht es zum Glück ganz anders aus mit dem Erlauer Stierblut. Immer mehr Winzer verstehen das wieder als echten Terroirwein und setzen da auf Qualität. Und richtig gut gemacht ist er einfach fruchtig, elegant, hat echt was Feines. So wie beim Weingut St. Andrea. Für mich auf jeden Fall ein echter Geheimtipp. Aber ich bin jetzt schon wieder abgeschweift. Also hier kommt das, was György mir über Keck Frankos erzählt hat.
You know, it has a long history attached to Hungary and of course to Austria as well. You know, it feels these climatic conditions really well. It can adapt quite well to the extreme weathers as well. So it has really high acidity. It can ripe really well. So it's a really stable grape variety. You can rely on it in every vintage. Of course, if you would like to produce high quality from this, you should have low yield and you should harvest it in a ripe way. But it can have thousands of faces because it can be a really diverse grape variety, from the rosé wines, from the lighter, more fruity style red wines to the terroir specific, higher, more structured wines. So I think we are really blessed that we have a grape variety, because Hungary is the number one leading wine country on earth to having the biggest surface from this grape variety with almost 8,000 hectares. So I think this is a time to shine for this grape variety, because everything is pointing to the Keck Frankos and Keck Frankos based varieties, because it can stand out from the international style. It shows the unique character of Hungary and the wine regions. So I think we are really blessed to have this variety.
Wow, das war eine Menge. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Der Keck Frankos hat eine lange Geschichte, die mit Ungarn und Österreich verknüpft ist. Er ist auf die klimatischen Bedingungen sehr gut eingestellt, hat eine hohe Säure, er reift wirklich gut aus, er ist eine stabile Rebsorte, man kann sich auf jeden Jahrgang verlassen. Natürlich, wenn man hohe Qualität möchte, muss man sie im Ertrag reduzieren, aber sie kann 1000 Gesichter zeigen. Von einfachen Rosés über leichtere, fruchtigere Rote bis hin zu schwereren Terroir-Vertretern. Ungarn ist die Nummer 1 weltweit. Nirgendwo wird so viel Keck Frankos angebaut, fast 8000 Hektar. Und György sagt, es ist Zeit, diese Sorte zu entdecken. Sie hebt sich eben vom internationalen Stil ab. Sie zeigt den einzigartigen Charakter Ungarns und ihrer Weingebiete. Und sie sind glücklich, diese Sorte zu haben. Geschmacklich, und das sage ich jetzt nochmal dazu, kann man sie übrigens an ihrer klaren Kirschfrucht gut erkennen. Manchmal geht das auch so ein bisschen in Richtung Waldbeeren, aber Kirsche ist, glaube ich, ein guter Anhaltspunkt, Frische und Säure. Also an Keck Frankos kommt man in Ungarn nicht vorbei. Es gibt da sogar einige sehr schöne Naturweinvarianten, die habe ich am letzten Tag noch kurz kennenlernen können auf so einer kleinen Tour durch verschiedene Naturweinbars in Budapest. Und ich finde, in dieser ungeschwefelten Form kommt die Frucht vom Keck Frankos noch mal besser zum Vorschein. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Apropos Geschmackssache, mir hat auch eine andere rote Sorte sehr gut gefallen, nämlich der Kadarka. Ich finde sogar, Kadarka ist wahrscheinlich eine der aufregendsten Rebsorten in Ungarn. Die Traube wurde von den Reizen in das Karpatenbecken gebracht, musste ich auch erstmal googeln. Die Reizen, das waren orthodoxe slawische Stämme aus dem heutigen Serbien. Und die sind im 15. Jahrhundert schon vor den anrückenden Osmanen in das Gebiet des heutigen Ungarns geflüchtet. Historische Klammer zu. Kadarka-Weine, diese hellen Weine mit besonders eleganten Aromen und niedrigen Tanninen, die finden sich immer häufiger in den Getränkekarten von Restaurants und Weinbars wieder. Und das ist ja kein Zufall. Diese fruchtigen Weine mit diesen roten Beeren-Aromen, die eignen sich eben perfekt zum Essen, sind aber auch pur ganz toll. Es gibt nur einen Haken, ihr könnt es euch denken. Mengenmäßig spielt Kadarka heute kaum noch eine Rolle in Ungarn. Weniger als 1% der Rebfläche sind mit Kadarka bestockt. Das war mal anders, hat mir György Lörens erzählt.
In the 19th century, the whole Hungarian vineyard surfaces from 95% was covered by Kadarka. So it was really important. Of course, unfortunately, the phylloxera overwrite the varietal character of Hungary. But even from 1955, we have data that we had 54,000 hectares avatars of Kodorko. So it's like almost the surface what we have now. So we had lot of Kodorko, but it's a really sensitive grape variety. It has thin skin, it got easily rotten, so really difficult to cultivate. So I usually mention that if someone would go to bankrupt in the winemaking business, just plant Kodorko everywhere. But if you are able to produce a red wine from this, it can be just truly amazing, because it has a really unique character with the loads of fruits, with the elegance, with the finesse. It's like Hungary's Pinot Noir, so I think it can be really, really attractive. But of course, we have to gain experiences in case of the Kodorko and the Cake Frankos as well to reach really, really high quality, but the potential we have.
Ja, im 19. Jahrhundert waren 95% der ungarischen Rebfläche mit Kadarka bestockt. Dann hat Phylloxera zugeschlagen, aber sogar noch Mitte der 1950er Jahre gab es 54.000 Hektar Kadarka, fast so viel wie heute die gesamte Rebfläche Ungarns. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei ist es eine sensible Rebsorte. Sie hat dünne Häute, ist anfällig für Fäulnis, schwierig im Anbau. Und er sagt immer, der sicherste Weg, bankrott zu gehen, ist, einen Weinberg mit Kadarka zu bepflanzen. Aber wenn man in der Lage ist, ihn zu produzieren, dann kann er wirklich wunderbar sein. Dann zeigt Kadarka seinen einmaligen Charakter mit viel Frucht, Eleganz und Finesse. Für mich, sagt Jörg, ist er Ungarns Pinot Noir. Kadarka kann richtig attraktiv sein, aber wir müssen noch Erfahrungen sammeln, um richtig hohe Qualität zu erzeugen. Aber das Potenzial ist da. Ich hatte auch den Eindruck, in einigen Regionen erlebt der Kadarka jetzt schon eine kleine Renaissance. Und wenn ihr bei einem deutschen Fachhändler auf einen Kadarka stoßt, kauft ihn mal, ihr werdet es nicht bereuen. So, jetzt habe ich irgendwie gerade einen trockenen Mund. Ich nehme noch mal einen Schluck von meinem Ollas-Riesling. Ja, mit ein bisschen Wärme kommen jetzt die Fruchtaromen noch mal sehr viel deutlicher raus. Es ist wirklich ein schöner Wein, der Spaß macht. Bevor wir jetzt dann gleich endlich an den Plattensee starten, auf unsere kleine Weinreise, machen wir aber jetzt noch einen kurzen Abstecher in die ungarische Küche. Nach wie vor könnt ihr euch denken, ziemlich fleischlastig, aber genau das macht ja auch irgendwie ihren Charakter aus. Ein Highlight oder sollte man sagen, ein eher verregnetes Abenteuer war unsere geplante Gulasch-Party bei dieser Reise. Eigentlich sollte das so eine lauschige Sommernacht werden, draußen sitzen, Live-Musik, der Stehgeiger war da, eine Sängerin war gebucht, ein Akkordeonist, tanzen, Essen im Freien war geplant, stattdessen hat's geregnet wie aus Eimern. Der Himmel hatte wirklich alle Schleusen geöffnet und da hockten wir dann so unter Schirmen und Pavillons, die meisten viel zu dünn angezogen, fröstelten ein bisschen, aber gekocht wurde trotzdem draußen in diesen riesigen schwarzen Kesseln direkt über dem Feuer und zwar gleich zwei ungarische Klassiker, Gulasch und Pörkölt. Und spannend war da für mich vor allem die Erkenntnis, dass ungarisches Gulasch gar nicht das ist, was wir in Deutschland unter Gulasch verstehen. Gulasch in Ungarn ist nämlich eher eine Suppe, eine würzige Suppe mit viel Brühe, viel Paprika, Fleisch, Zwiebeln, Kartoffeln. Bei uns schwammen sogar noch ein paar gelbe Bohnen mit drin rum. Richtig herzhaft, aber eben viel leichter, viel suppiger, als ich das erwartet hatte. Pörkölt dagegen, das ist ein Schmorgericht. Viel sämiger, fleischiger, fast ohne Gemüse, grob gewürfeltes Fleisch. So ein kräftiges Ragout, würde man sagen, meist serviert mit Nudeln, eher so das, was wir hierzulande Gulasch nennen würden. Aber ehrlich gesagt, an diesem Abend im Regen hat mir dieses suppige Gulasch eindeutig besser geschmeckt. Am nächsten Tag ging es dann noch auf Streetfood-Tour durch Budapest und da durfte natürlich Langosch nicht fehlen. Für mich sowas wie der Rockstar unter den ungarischen Snacks. Ein goldbraun ausgebackener Fladen aus Hefeteig, außen knusprig, innen fluffig. Klassisch noch mit Knoblauch eingerieben, dann gesalzen, mit saurer Sahne bestrichen und mit Käse bestreut. Aber es gibt ihn wohl in allen möglichen Varianten, mit Schinken, mit Zwiebeln, sogar süß, mit Marmelade. Wie hat's geschmeckt? Also ja, wie so ein frittiertes Brot eben. Ich persönlich bin ja eher ein Frittiermuffel, aber probieren muss man ihn wenigstens einmal. Auf jeden Fall. Richtig begeistert hat mich dagegen was anderes, nämlich das Fleisch vom Mangalitsa-Schwein, diesem ungarischen Wollschwein mit dem hohen Fettanteil. Sehr aromatisches, saftiges Fleisch, wirklich ein Erlebnis. Nicht umsonst gilt das als Delikatesse und findet sich auch in der berühmten ungarischen Salami. Ja, und dann eigenes Kapitel natürlich die Süßspeisen. Ein Traum für alle, die Teig und Füllungen lieben. Also es gibt dünn ausgezogene Strudel, gefüllt mit Mohn, mit Walnüssen, Pflaumen, Aprikosenmarmelade oder Quark und Kirschen. Erinnert im Ganzen ein bisschen an österreichische Mehlspeisen natürlich, hat aber einen ganz eigenen Charakter. Für mich als bekennenden Mohnkuchen-Junkie natürlich das absolute Highlight, gebe ich zu. Sehr massiv diese Teile, aber auch massiv lecker. Und als ob das alles nicht schon reicht, dann kommt noch das nächste Teigwunder, nämlich Kürtischkollasch, auch Baumstriezel genannt, oder Schornsteinkuchen. Habt ihr vielleicht auch schon mal in Deutschland auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. So süßer Hefeteig, spiralförmig um eine Holzrolle gewickelt und dann über Holzkohle gebacken. Dabei karamellisiert der Zucker außen zu so einer goldbraunen, knackigen Kruste. Innen drin bleibt schön fluffig weich. Am Ende nochmal Zimtzucker oder Nüsse. Und ja, wird schnell trocken, also am besten noch warm mit einer großen Tasse Kaffee sofort wegknuspern. Ja, und um die letzten Krümel jetzt nochmal wegzuspülen, nehme ich nochmal einen Schluck von meinem Ollersriesling. Ich merke aber, es ist gar nicht so schön, den allein zu trinken. Es ist immer netter, wenn jemand mittrinkt und man sich darüber austauschen kann. Aber mir gefällt er gut. Nach 2 intensiven Tagen Masterclasses und Verkosten in Budapest ging es dann für uns endlich auf Weinreise Richtung Plattensee. Vom Budapest aus ist der See in gut einer Stunde bequem über die Autobahn zu erreichen. Schließlich ist ja der Balaton das Nummer 1 Ferienziel des Landes und im Sommer gefühlt das halbe Land an den Stränden dieses Sees zu finden. Und obwohl der Plattensee, wie ich mir habe sagen lassen, 195 Kilometer Ufer zu bieten hat, kann es da durchaus voll werden, vor allem am Südufer mit seinen Sandstränden. Der ganze See ist übrigens fast 80 Kilometer lang und zwischen 1 und 14 Kilometer breit. Der Plattensee entstand wohl vor zwischen 15 und 30.000 Jahren durch Senkungen der Erdkruste. Da sind Becken entstanden, die haben sich dann mit Wasser gefüllt. Im Laufe der Zeit haben die sich zu einem See zusammengefunden. Aber der Balaton ist eben auch Weinland. Ungefähr 8.000 Hektar Reben stehen hier im Ertrag. Und bevor es für uns ans Nordufer des Sees ging, haben wir deshalb einen Abstecher ins Balaton-Oberland gemacht, da wo die Reben stehen, zum Schomlo, einem etwa 430 Meter hohen Berg, der wie so eine Insel aus dem Flachland herausragt. Sehr markanter Gipfel, schon von Weitem zu sehen. Ja, und das Stichwort Insel ist gar nicht so schlecht, denn dort, wo der Schomlo sich heute erhebt, da befand sich vor Jahrmillionen das Pannonische Urmeer. Der Schomlo ist in diesem Meer als Unterwasservulkan entstanden. Und während sich das Urmeer dann zurückgezogen hat, sind die widerstandsfähigen Basaltmassen der Vulkane einfach stehen geblieben. Den Schomlo nennen die Einheimischen auch Gottes verlorenen Kopf, weil er so rund und so liegen gelassen aussieht in der ansonsten reichlich platten Landschaft. An den Hängen dieses Schomlo befindet sich eines der kleinsten Weinbaugebiete Ungarns. 500 Hektar werden hier von 1000 Produzenten bewirtschaftet. Das heißt, jeder Winzer hat nur ein paar Rebzeilen. Und an diesen Hängen haben wir eben einen sehr interessanten Boden. Denn hier mischt sich einerseits dieses erodierte Basaltgestein mit Löss und mit dem feinen geriebenen Sand vom Boden des Urmeers. Und weil der Vulkan unter Wasser ausgebrochen ist und die heißen Gase nirgendwohin entweichen konnten, ist die erkaltete Lava, also der Basalt, von feinen Luftbläschen durchzogen. Und die Reben, die lieben dieses Gestein, sagt Anna Tornay, die Juniorchefin des Familienweinguts Tornay, die hier schon in der 4. Generation extrem mineralisch geprägte Weine herstellen.
So we have a lot of varieties of these basalt stones. It shows that it millions of years ago it was a working volcano. It was an undersea volcano. And this very nice minerality comes out in these special Hungarian grape varieties, like the Jufark, it's very nice. And Furmint, also very showing this soil. And like the Olaszriesling, Welschriesling. So it really shows this nice character.
Ja, sie sagt, wir haben hier viele Sorten dieses Basaltsteins. Das zeigt, dass es vor Millionen von Jahren ein Vulkan war, ein Unterwasservulkan. Und diese sehr schöne Mineralität kommt besonders gut in unseren ungarischen Rebsorten Jufark, Furmint und Olaszriesling zum Vorschein. Ja, und die Böden, die sind hier echt nicht das einzige Plus. Der ganze Berg, der macht schon ordentlich Eindruck. Und der sorgt für ein richtig spezielles Mikroklima. Der Basalt ist nämlich wie so ein Wärmespeicher. Tagsüber saugt er die Hitze auf und nachts gibt er sie wieder ab. Damit bleibt es schön ausgeglichen. Und dann pfeift oben am Hang noch ein kühler Wind, der die Trauben schneller trocknet. Super praktisch für die ungarischen Rebsorten, die ja gerne mal mit Fäulnis kämpfen. Ganz besonders der extrem dünnhäutige Jufark. Jufark heißt übrigens übersetzt Lämmerschwanz. Der seltsame Name, der kommt daher, dass die Beeren in der Traube so eng zusammenhängen, dass sie, wenn sie reif werden und größer werden, die ganze Traube so einen Knick macht und der sieht tatsächlich aus wie ein Lämmerschwanz. Der Jufak von Anna Tornay, der hat mir mit seiner knackigen Säure und dieser feinen Salzigkeit echt gefallen. Anna meinte sogar, der Jufak, der sei wie ein weißes Laken, das man über den Berg legt. Also der bringt das Chomlo-Terroir wohl besonders gut rüber. Beim Mittagessen gab es dazu Filet vom Mangalitza-Schwein und cremiges Kartoffelpüree. Und ich sag's euch, der Wein konnte locker mithalten. Gut gesättigt ging's dann wieder in den Bus und nochmal 40 Kilometer nach Süden auf den Plattensee zu. Unser Ziel war nämlich ein weiterer dieser ehemaligen Unterwasservulkane, der Schobanz. Und an den sonnigen Südhängen dieses Berges hat sich der ehemalige Schweizer IT-Unternehmer Philipp Oser 2004 einen Lebenstraum erfüllt und sein eigenes Weingut, die Villa Tollnay, gegründet. 10 Jahre später, das war dann 2014, da hat er dann in Basel seine IT-Firma mit über 400 Mitarbeitern verkauft und alle Zelte abgebrochen und hat sich ganz entschieden, dort zu leben. Heute hat das Weingut 26 Hektar Rebfläche und auf der Terrasse der historischen Villa hat er mir erzählt, was ihn hierher verschlagen hat.
Warum habe ich diesen Spot ausgesucht? Erstens habe ich hier in Badagioni vor über 20 Jahren ein paar super tolle Weine getrunken. Also das waren jetzt nicht perfekt gemachte Weine, aber die Weine haben ein Riesenpotenzial gezeigt, ja, einfach vom Boden her und so weiter. Und das hat mich fasziniert. Das Zweite ist die Gegend hier, wo wir zu Hause sind, wo die Villa Tollnay ist. Das ist einfach ein Paradies. Das ist ein absolutes Paradies hier. Und Naturschutzgebiet, man kann hier nicht tun und lassen und bauen, was man will, was auch gut ist. Ja, wir haben keine Spinner hier, die irgendwelche Villen aus Glas und Stahl bauen, sondern sieht man auch hier an unseren Gebäuden, an der Kellerei. Es ist alles in die Gegend einbezogen, minimalistisch.
Und das ist auch gut so, denn die Landschaft und vor allem der mythische Berg, der Schobanz, die sind hier der Star. Dessen Geschichte will Philipp Oser mit seinen Weinen erzählen.
Also wenn wir hier rumschauen und die Berge anschauen, die werden genannt die Zeugenberge. Die zeugen davon, wie das Meeresniveau vom Pannonischen Meer war. Also wir sitzen hier jetzt eigentlich 150 Meter unter Wasser. Wir haben hier einen wirklich, wirklich einmaligen Boden. Der besteht einerseits aus Basalt-Erosionsgestein und unten drunter eine zum Teil relativ große Schicht an Sedimentationssand, Ursand aus dem Pannonischen Meer. Ja, ganz klein gerieben, muss ich das vorstellen, wie Sand am Strand in Thailand oder von mir aus auf den Malediven. Ja, hoch angereichert an zermahlenen Korallen, Muscheln, allerlei Getier. Und diese zwei Ebenen, die geben unseren Wein den unverwechselbaren Charakter, nämlich einerseits die rauchige, dunkle Mineralität vom Basalt und auf der anderen Seite diese frische, vibrierende, crispe Säure von diesem Sedimentationssand.
Ich finde, das hat er wirklich toll beschrieben. Philipp macht als Schweizer natürlich super präzise Weine. Er arbeitet mit den regionalen Rebsorten, hat aber auch zum Beispiel einen grünen Veltliner im Programm, der ausdrücklich nicht mit der Wachau konkurrieren soll, sondern nach diesem spezifischen Fleck Ungarns schmecken soll. Und besonders originell fand ich aber seine Jahrgangscuvée Villera, in der Furmint, Ollersriesling und Riesling aus 5 Jahrgängen miteinander verschnitten sind. Der Riesling für die Frucht, der Furmint für die Säure und der Ollersriesling bringt die Mineralität zum Vorschein.
Villera ist eine Idee, die ist vor 6-7 Jahren entstanden. Wir haben da natürlich immer etwas experimentiert und ich habe einfach festgestellt, dass ein Cuvée aus mehreren Jahrgängen, jetzt sind wir bei 5 Jahrgängen, wir werden auf 7 gehen, dass einfach das so ein Equilibrium gibt aus all den Jahrgängen. Also es hebt wirklich die positiven Faktoren aus jedem Jahrgang, hebt es eigentlich hervor.
Ja, man könnte also sagen, ein Extrakt der guten Momente dieser vergangenen 5 Jahre. Eine wunderbare Idee, finde ich, für einen Wein, der altern kann, aber der auch schon in diesem Stadium ganz köstlich schmeckt. Ja, und nach dem kleinen Abenteuer am Schobanz ging es für uns dann endlich an den Plattensee, diesmal wirklich ans Wasser. Mitte September war die Luft zwar noch angenehm warm, aber für eine Schwimmrunde war der See doch schon etwas frisch. Unsere ungarischen Gastgeber hatten aber was viel Besseres für uns parat. Ein Wellnesshotel mit traumhaftem Seeblick und einem 37 Grad Blubber-Whirlpool. Da haben wir es uns kurz richtig gut gehen lassen. Lange konnten wir allerdings nicht chillen, denn auf so einer Weinreise ist eh jede Minute irgendwie verplant. Und am Abend, da wartete schon der nächste spannende Winzer auf uns, Tamás Kis. Er gehört zu den Leuten, die im ungarischen Weinbau richtig was bewegen und komplett auf Bio und Natur setzen. Tamás, der hatte gleich zwei Weingüter im Gepäck, nämlich sein eigenes Somlóvándor am berühmten Somlóberg, den ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Und auch interessant, das Weingut Buszai Winery, das Gut seiner Frau Dori, die eigentlich Landärztin ist, und zwar im äußersten Südwestungarn, da wo Ungarn, Kroatien und Slowenien aufeinandertreffen. Die Böden dort, die bestehen aus Sand und Lehm, beides Überbleibsel vom alten Pannonischen Meer. Von dort, vom Weingut seiner Frau, vom Weingut Buszai, hatte Tamás den ersten Orange-Wein unserer Reise mitgebracht, ein richtig ausdrucksstarkes Traminer Riesling-Cuvée, das auf der Maische vergoren wurde. Und außerdem gab es aus dem Weingut seiner Frau noch einen Rotwein, und zwar mit dem unaussprechlichen Namen Csokaszöllő, eine uralte Sorte, die heute nur noch ganz wenige Winzer haben. Der Wein von 60 Jahre alten Reben, der kam ziemlich hell ins Glas, ein bisschen wie Kadaka oder Pinot Noir, punktet aber dann im Geschmack dann doch mit sehr konzentrierten Sauerkirsch- und leichten Schlehenaromen, mit weichen Tanninen und sehr lebendiger Säure. Total leicht, trotzdem tief, echt super zum Essen, aber auch solo nicht zu verachten. Also an meinem Tisch, an dem auch übrigens eine Kollegin vom britischen Decanter saß, kam dieser Wein super an. Im Laufe des Abends haben Tamás Kis und ich uns noch richtig festgequatscht. Und zwar ging es um das Thema Terroir und den ungarischen Weinbau im Allgemeinen. Ein paar seiner Gedanken wollte ich einfach weitergeben, weil sie echt spannend sind. Ganz am Anfang hat er nochmal klargemacht, wo der Weinbau in Ungarn eigentlich herkommt. Nämlich anders als in Frankreich, Spanien oder Italien sind da ja keine Familien, die seit Generationen im Weinbau stecken und ein riesiges Know-how angesammelt hätten.
Now we have the second generation after the system change who started to focus on terroir and who started to communicate how important our terroirs. And we are still in the learning phase.
Ja, er sagt, wir sind erst die zweite Generation nach dem politischen Umbruch, die sich wirklich mit dem Thema Terroir im Weinbau beschäftigt und es auch so kommuniziert. Man kann also sagen, wir sind noch mitten in der Lernphase. Ja, Lernphase ist natürlich ein bisschen übertrieben. Die Weine sind schon sehr, sehr ausgereift und gut, die er mit seiner Frau herstellt. Tamás Kis hat dafür gleich ein Beispiel aus der eigenen Familie parat. Das Weingut seiner Frau, das sein Schwiegervater 1989 gegründet hat und das sie seit seinem Tod jetzt konsequent auf den Terroir-Gedanken ausrichten.
When my wife's father started the winery, there was not that much terroir aspect. It was just famous varieties, which was common in the whole world. So the first idea was, okay, in the world they produce Riesling and Pinot Noir and Pinot Gris, so we have to do the same. But after 30 years, we saw it doesn't interesting anymore. We have to focus much more our heritage, our vineyards, because in the end of the day, the style of our terroirs will stay and will last forever, but we will change for the next generation. So we have to take the message, or we have to communicate the message where we get the taste and the flavors. So our terroir, doesn't matter what's the variety, we have to focus much more on our soils.
Als mein Schwiegervater das Weingut gegründet hat, war das Thema Terroir noch völlig unbekannt. Man hat eher auf die internationalen Sorten geschaut und nachgemacht, was im Ausland beliebt war. Aber nach über 30 Jahren geht es uns heute vor allem darum, das Erbe unserer Weinberge zu pflegen. Denn wir Menschen sind nur für kurze Zeit da, aber der Charakter des Bodens und der Natur bleibt für immer. Deshalb sprechen wir immer mehr darüber, wo der Weingeschmack herkommt, also über unser Terroir und weniger nur über die Rebsorten. Ich habe ihn dann noch gefragt, wenn man den Weinbau in Ungarn mit einem Menschen vergleichen würde, in welchem Lebensstadium befindet er sich dann gerade? Ist er gerade auf die Welt gekommen, schon Teenager oder schon ein gereifteres Semester?
I think in terms of your question, Hungary just born today or yesterday. So I think all the regions in Hungary know already their identity. They know what style they should focus. And I think we know what is more important, what we have to communicate about us, but it will be a very long process. You know, we can produce quality. I think we have good prices. We have to learn how to communicate. We have to be on the world market. We have to travel a lot. We have to invite people a lot to show what's happening in our country. So we need to do a lot, but we are on a good way.
Er meinte, Ungarns Weinbau ist gerade erst geboren. Der ist wie ein Neugeborenes. Die Regionen kennen zwar schon ihre Stile und Identität, aber die Welt hat uns noch kaum richtig wahrgenommen. Wir können schon gute Qualität liefern und haben faire Preise, aber müssen noch viel lernen, vor allem wie man sich auf dem Weltmarkt präsentiert. Wir müssen reisen, Leute einladen und zeigen, was wir drauf haben. Es liegt viel Arbeit vor uns, aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, und ich finde, das ist ein super Schlusswort. Unsere Reise ging tatsächlich noch ein Stückchen weiter und ja, da waren noch einige Weine, die mich überrascht, begeistert und zum Staunen gebracht haben. Aber ich glaube, die großen Linien, die das Weinland Ungarn ausmachen, die sind euch jetzt schon ein bisschen näher gerückt. Und falls ihr euch noch fragt, aber was ist denn jetzt mit dem legendären Süßwein aus Türkei? Genau das ist ein Kapitel für sich. Das ist ja so facettenreich, so voller Geschichte, so auch voll technischer Finessen, dass es eine eigene Podcast-Folge verdient hätte. Auf meiner Reise hatte ich leider nicht die Gelegenheit, die Region tiefergehender zu erkunden, also nach Türkei zu fahren. Und deshalb habe ich auch bewusst darauf verzichtet, das hier irgendwie nur am Rande zu streifen. Und seien wir ehrlich, so bleibt ja ein wunderbarer Grund, wiederzukommen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem zeigen, wie abwechslungsreich und aufregend Ungarns Weinwelt gerade ist. Für mich mega spannend. Ein Land mit Charakter, mit richtig viel Potenzial. Ganz zum Schluss würde ich deshalb gerne mit euch noch das vielleicht wichtigste ungarische Wort üben, das Wort für Prost. Es ist leider etwas komplizierter, aber gemeinsam schaffen wir es. Ich nehme vorher noch mal einen Schluck von meinem Ollas Riesling, vielleicht hilft das. Egeschegedre. Ich sag's nochmal, Egeschegedre. Vielen lieben Dank auch an euch, dass ihr dabei wart bei dieser Sonderausgabe der letzten Flasche zu Ungarn. Alle erwähnten Weingüter verlinke ich euch gerne nochmal in den Shownotes und ansonsten gilt, ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Hinterlasst das gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge. Egeschegedre.